Wenn man mit Kindern hier zusammen ist, die einen mit so vollen Augen anstrahlen und so voller Lebensgeist sind. Man trifft so viele Menschen, die so viel Kraft ausstrahlen, obwohl sie so wenig haben. Das ist ganz was Berührendes.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Heute geht es zurück auf den afrikanischen Kontinent und zwar in ein Land, das wir bisher noch nicht im Podcast hatten. Es geht nach Tansania. Und du weißt, ich suche für die Folgen hier oft ungewöhnliche Geschichten und gebe Auswanderern einen Platz, die in die Ferne gezogen sind, um anderen Menschen zu helfen. Und heute hörst du die Geschichte einer Ärztin aus Österreich, die mit ihren beiden kleinen Kindern nach Tansania gezogen ist und heute am Fuße des Mount Meru nicht nur als Ärztin arbeitet, sondern mit ihrer Mutter eine große Hilfsorganisation aufgebaut hat. Also ein ganz spannender Weg in einem ungewöhnlichen Land. Und das ist das Schöne hier bei Einfach Aussteigen. Es wechseln sich nicht nur die Länder ab, sondern ich habe hier die Chance, mit Auswanderern zu sprechen, die eben einen ganz anderen Weg im Leben eingeschlagen haben als so viele. Und wenn du hier erst seit ein paar Folgen dabei bist, dann empfehle ich dir, scroll auch mal im Podcast-Archiv zurück. Es gibt inzwischen über 150 Episoden. Den Podcast gibt es ja inzwischen seit mehr als 3 Jahren. Und ja, ich hatte da schon Gäste dabei, die in die Wildnis von Kanada gezogen sind, nach Sibirien oder nach Alaska ausgewandert sind. Andere leben in Singapore City oder haben sich in Island, Rumänien, Bulgarien etc. ein neues Leben aufgebaut. Aber eines eint sie alle, die haben einen spannenden Weg eingeschlagen. Du bekommst in den Folgen viel Inspiration und Infos zu den jeweiligen Ländern. Und ich kann dir empfehlen, schau doch einfach auf meiner Webseite der auswanderpodcast.com vorbei, denn da sind alle Episoden nach Ländern sortiert.
Mein Podcast.
Tansania liegt in Ostafrika und hat eine schöne Küste direkt am Indischen Ozean. Das Land ist seit den 60ern unabhängig von Großbritannien und vereinigte sich mit der Insel Sansibar. Tansania ist bekannt für die großen, wunderschönen Seen, für den Serengeti-Nationalpark und für den höchsten Berg Afrikas, den Kilimanjaro. Auf 5.895 Meter kann man da hochsteigen. Und das Interessante ist auch, das Land ist von der Fläche mehr als doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur knapp 62 Millionen Einwohner. Trotz seines Wirtschaftswachstums gehört Tansania zu den ärmsten Ländern weltweit. Über 80% der Menschen leben von der Landwirtschaft. Unbeständiges Wetter sorgt allerdings immer wieder für Dürren und Überschwemmungen. Und die medizinische Versorgung im Land ist problematisch. Vielerorts mangelt es eben an medizinischem Personal. Mein Podcast heute ist Dr. Cornelia Wallner-Frisé. Sie ist 2010 von Wien mit ihren beiden Kindern nach Tansania ausgewandert und betreibt zusammen mit ihrer Mutter, die noch länger in Tansania lebt, eine NGO mit eigener Krankenstation, Schulen und einem Waisenhaus und vielem mehr. Sie wohnt heute in der Wildnis am Mount Meru, direkt am Rand des Schutzgebiets der Masai. Was Cornelia dazu gebracht hat, ihrer Mutter nach Tansania zu folgen, wie sie sich damals mit ihren kleinen Kindern ein vollkommen neues Leben aufgebaut hat und was es für sie bedeutet, auf so vieles verzichten zu müssen, darüber und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Cornelia.
Hallo, hallo Nikolas.
Cornelia, wenn du bei dir, wo du bist, gerade aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
Das würdest du nicht glauben. Ich sitze hier am Fuße des Mount Meru, schaue auf einen Fluss und auf der anderen Seite des Zimmers stehen viele, viele Patienten, die warten, behandelt zu werden und die ich jetzt ein bisschen warten lassen muss.
Oh nein, wir müssen uns beeilen. beschreib mir mal kurz diese Lage da. Ist das mitten in der, also in der Natur? Gibt es da irgendwie drumherum noch andere Nachbarn, Häuser und so weiter? Oder wie lebt ihr da?
Ja, natürlich gibt es Nachbarn. Viele wilde Tiere. Wir leben am Arusha Nationalpark in Mumela, einem ganz kleinen Bauerndorf, das Meru gehört. Das sind neben den Masai ein Tribe, der sehr viel mit Landwirtschaft zu tun hat. Gleich daneben sind, wie erwähnt, die Masai. Die haben dann mehr die Ziegen und sind mehr die Hüter der Kühe. Masai sind ja das Volk, dem alle Kühe der Welt gehören. Das hat ihnen Ngai, ihr Gott, mitgegeben. Und wir leben mitten unter ihnen am Fuße des Mount Meru. Hier fließt eben der Ngarinanyuki-Fluss vorbei. Das ist ein Fluss, der in das nächste Dorf führt. Und die Hütten, die ich hier rundherum sehe, sind alle von Bauernfamilien, sehr, sehr armen Familien. Also es sind hier wirklich viele Familien, die gerade nur das Notwendigste zum Überleben haben.
Ja, also ich war noch nie in Tansania. Ich kann mich nur erinnern, Anfang meiner Radiozeit, Anfang der 2000er, gab es einen Techniker, einen Radiotechniker, der dorthin ausgewandert ist. Und ich glaube, er arbeitet immer noch für Victoria FM. Und ich kann mich eben erinnern, dass er über dieses Land total geschwärmt hat. Wie und wann bist du das erste Mal mit Tansania in Berührung gekommen?
Ich bin 2010 gekommen. Da habe ich damals meine Mutter besucht, die ein paar Jahre davor hierher gekommen ist, um auch ein Projekt aufzubauen. Und dann die erste Krankenstation, das erste Haus eröffnet wurde, habe ich sie besucht mit meinen zwei kleinen Kindern. Die waren damals 3 und 4 Jahre alt. Und so hat es eigentlich angefangen für mich, meine Reise hier nach Tansania, die immer noch eine Reise ist, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man sich auf so ein Abenteuer einlässt, dann gibt es kein Ende. Und der Anfang war aber, wie ich damals meine Mutter besucht habe und dann gesehen habe, dass hier eine wirkliche Aufgabe für mich als Ärztin, auch heilerisch arbeitende Ärztin, eine Aufgabe auf mich wartet, Schulmedizin, Naturheilkunde zu verbinden und hier für die Menschen da zu sein, ihnen das zu geben, was sie nicht haben, nämlich eine gute medizinische Versorgung. Das war damals ein Ruf, dem ich gefolgt bin und ich bin immer noch hier und das ist wunderschön.
Ja, man muss dazu sagen, deine Mutter ist auch Ärztin, die ist, glaube ich, 2007 das erste Mal nach Tansania gekommen. Du hast gerade gesagt, hat dann eine Krankenstation da aufgebaut. Was hast du denn damals gedacht, als deine Mutter gesagt hat, ich gehe jetzt nach Afrika?
Also sie war schon immer tief verbunden mit, ich würde mal sagen, dem Spirit von Afrika. Schon wie ich 15 war, kann ich mich erinnern, hat sie mit dem Gedanken gespielt, einmal auszuwandern. Und dann kam das Leben, natürlich auch ihre eigene Berufung als Ärztin in Österreich. Und ihren Lebenstraum hat sie dann nach der Pension gestartet und ist dann nach Tansania und hat dort, nachdem sie auf Urlaub war, hier öfters auch hier behandelt hat, aus dem Koffer mit Medikamenten, die sie mitgenommen hat. Und dann ist das Dorf auf sie zugekommen und hat sie um eine Hilfe gebeten, hier eine Medikamentenausgabestation, man sagt hier Dispensary zu gründen. Das sind ein Haus für die Doktoren, ein Haus, wo man behandelt. Ganz was Einfaches, aber ganz wichtig in dieser Gegend, wo es überhaupt keine medizinische Versorgung gab. Das ist so wirklich der Anknüpfungspunkt gewesen für medizinische Versorgung in dieser Gegend in diesen ersten Jahren.
Und wie war es denn für dich, als du dann auch da hingekommen bist, da eben kommst aus Wien, hast da als Ärztin gearbeitet, zwei kleine Kinder, bist dann in Tansania unterwegs. Was sind so diese Eindrücke, die man bekommt, wenn man da hinkommt? Also hast du dich auch gefragt, wow, wo meine Mutter hier hingezogen ist? Also, ne, oder war das so völlig normal?
Wir haben immer schon sehr viel, auch eine gute Verbindung gehabt und viel gemeinsam sind wir gereist. Und natürlich hat es mich interessiert. Ich war ja auch in dieser ganzen Entwicklung des Projektes, haben wir viel drüber gesprochen und das war für mich überhaupt keine Frage, dass ich mir anschauen möchte, wie sich das hier nicht nur auch wirklich anfühlt, wie es ist. Ich war in Kenia, ich kenne Afrika, aber Tansania war mir damals noch fremd. Und hier angekommen zu sein und zu spüren, dass hier eine Aufgabe ist, hat mich eigentlich überrascht. War nicht geplant. War dabei, eine naturheilkundige Klinik in Norddeutschland aufzubauen. Also es war gar nicht auf meinem Weg, in Planung, aber das war nicht das erste Mal in meinem Leben, dass Dinge sehr spontan und sehr plötzlich entstanden sind. Und das war so einer dieser Momente, wo ich gemerkt habe, okay, mein Leben wird jetzt eine Wende haben und meine zwei Kinder, die damals eben noch sehr klein waren, das war wirklich das Schwierige zu wissen, dass auch sie hier vielleicht aufwachsen werden. Die Ungewissheit, was dieses Land bringen wird, wie die Situation für sie hier sein wird, die Schulausbildung, das war eigentlich mein allergrößtes Bedenken damals. Weil diesem Ruf zu folgen, habe ich gewusst, wenn ich das tue, dann passt das und dann ist das die richtige Entscheidung. Aber es für zwei Kinder auch zu tun, das war für mich eigentlich der schwierigste Schritt.
Das heißt, du bist nach Österreich zurückgeflogen, wusstest dann eben oder hast diesen Ruf bekommen, dass du eigentlich dahin solltest, dass da eine Aufgabe auf dich wartet. Wie lange hat das dann gedauert, bis ihr dann die Sachen gepackt habt und nach Tansania gezogen seid?
Also ich bin dann schon ganz bald im Oktober wiedergekommen und eigentlich hier geblieben. Diese Zweifel, ob das für länger sein wird oder mal für ein Jahr, die waren am Anfang schon noch da, eben wegen der Schulausbildung, muss ich sagen. Und wie ich dann aber gesehen habe, wie meine Kinder hier mit der Gemeinde, mit den Kindern hier im Dorf kommuniziert haben, ich dann eine Basisschule gefunden habe, wo sie Englisch und Mathematik lernen können und die Bundeshymne, die tansanische und Ugali und Makande, das ist so ein Maisgemisch, jeden Tag essen können und das auch gerne machen und da nicht gejammert haben. Und wie ich gemerkt habe, nach einem Dreivierteljahr, das funktioniert. Die Kinder haben hier, was sie brauchen. Sie haben ein Miteinander mit einer ganz anderen Kultur. Aber sie haben Kinder, die sie auf Augenhöhe, mit denen sie spielen. Das war nicht in dem Alter gar nicht so eine große Differenz. Da spielen die Kulturen noch nicht so eine große Rolle. Wie ich gesehen habe, wie gut das eigentlich funktioniert und sie, obwohl sie in einer ganz einfachen Schule waren, trotzdem in ihrer Ausbildung keinen Nachteil gehabt haben, da war für mich dann klar, das kann auch viel länger sein.
Hast du da einen Tipp auch für Eltern, die auch in ein Land ziehen, was jetzt halt eben, wenn man es mit Deutschland, Österreich, Schweiz vergleicht, natürlich komplett anders ist, wie man dann das mit Kindern macht, auch diese Entscheidung trifft? Weil wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, du dann am Ende einfach die Entscheidung für euch gefällt oder hast du die Kinder gefragt, ob sie auch dahin wollen?
Also in dem Alter, glaube ich.
Wie alt waren die da?
Die waren 3 und 4 Jahre alt. In dem Alter kann man Kinder nicht wirklich fragen. Man kann sie aber genau beobachten. Und das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann, wirklich zu beobachten, wie fühlen sich die Kinder und den Kindern auch Zeit zu lassen. Nicht etwas aufzuzwingen, sondern zu sagen, wir schauen uns das einmal an und einmal für eine Zeit lang, dass das auch nicht zu abrupt kommt oder so als endgültige Entscheidung, sondern man sich selbst offen lässt und auch immer wieder sich kritisch hinterfragt, ist es wirklich so, dass die Kinder sich hier wohlfühlen oder redet man sich etwas Schönes ein? Weil es geht natürlich bei so einer Entscheidung wirklich auch um das Wohl der Kinder. Sind sie hier sicher? Sich einen Rahmen zu schaffen, wo zum Beispiel, das habe ich gemacht, ich jemanden gefunden habe, eine Person, die Englisch spricht, die mit ihnen dann auch mehr sein kann, wo sie Bezugspersonen bekommen, mit dieser anderen Kultur, mit der anderen Hautfarbe in Kontakt kommen. Jemand ganz lieben, der sie auch abholen kann, damit sie nicht negative Erfahrungen machen. Und besonders viel Zeit mit ihnen verbringen. Also ich habe in der Zeit, in den ersten 2 Jahren, sie überall mitgenommen und war wirklich sehr, sehr viel bei ihnen. Also das muss man schon wissen, dass ein Auswandern in eine ganz neue Gegend die Kinder die Stabilität dann in der Kleinfamilie suchen und auch bekommen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Was waren gerade für euch am Anfang die Hürden in dem Alltag? Oder wie sah euer Alltag aus? Also die Kinder sind dann in die Schule, du bist in die Klinik gefahren, hast dann eben die Menschen da betreut, behandelt. Wie sah der Alltag aus?
Also
und was waren die Schwierigkeiten?
Am Anfang, kann ich mich noch erinnern, habe ich die Kinder mitgenommen in die Klinik. Da waren sie noch zu klein für die Schule. und haben dort eine Betreuungsperson gehabt, die mit ihnen gespielt hat, draußen in der Natur. Das war ganz einfach eigentlich. Da hatte ich so einen kleinen Privatkindergarten. Da haben sich dann andere Kinder dazugesellt und haben mit ihnen gespielt, sind unterm Baum gesessen. Das war eine wirklich schöne Zeit, wo die Kinder, glaube ich, das Beste vom Besten hatten. Die Mama in der Nähe, andere Kinder zum Spielen, jemand, der auf sie aufpasst, freie Natur. Und eigentlich so dieses Gefühl der Natur und der Grenzenlosigkeit, keine Beschränkungen. Also das war sicherlich eine wunderschöne Zeit für sie. In der Einschulungsphase, das war dann ein bisschen schwieriger nach 1,5 Jahren, weil natürlich sie das erste Mal in einer Schule waren und es in Tansania sehr strikt ist mit Übergabe. Also da kommen die Kinder in die Schule und dann sind auch keine Eltern da. Und es war so, dass ich in den ersten Tagen sehr wohl dann in der Schule geblieben bin. Das war aber ganz ungewohnt, weil keine anderen Eltern sonst in der Schule waren. Da werden die Kinder normalerweise abgegeben und das war's dann. Dadurch, dass ich vorher mit den Kindern ihnen diesen eigenen Privatkindergarten organisiert habe, kannten sie schon einige Kinder, und sind nicht ganz neu in die Schule gekommen, sondern viele Kinder haben sie dann auch schon gekannt. Einige von diesen Kindern haben wir sogar gesponsert, um in diese Schule zu gehen zu können. Da ist sogar ein kleines Projekt entstanden. Das Schöne für mich sind die Erinnerungen, wo ich die Kinder dann in der Schule immer mit dem Auto gebracht habe und wir dann viele, viele Kinder auch mitgenommen haben. Also unser Auto war der Schulbus. Das war das einzige Auto in der ganzen Gegend. Und dann sind natürlich dementsprechend viele Kinder mitgekommen. Das waren manchmal 15, 20 Kinder. Und da wurde dann gesungen. Und da war eigentlich schon ein bisschen diese Hürde von jetzt gehe ich in die Schule, war schon fast gebrochen, weil man schon mit den Freunden zusammen war. Und dann war das ganz automatisch, dass sie dann auch in der Klasse sind und noch einmal eine kurze Assembly, wo sie ihre Bundeshymne, die Landesbundeshymne gesungen haben. Das ist für kleine Kinder, wenn das alle tun, auch ganz normal. Und sie haben sich da sehr gut eingeklinkt und wieder abgeholt dann am Nachmittag. Und da war immer sehr viel Singen und mit Freunden zusammen. Also ich von meiner Sicht habe gemerkt, dass die Kinder sich wohlfühlen, auch wenn sie jeden Tag nach Hause gekommen sind und gesagt haben, Mama, ich habe schon wieder keinen Kugelschreiber mehr, ich habe keinen Bleistift, ich habe ihn hergeborgt, aber ich habe ihn nicht zurückbekommen, habe ich gesagt, Schatzi, kein Problem. Ob ich jetzt direkt den Kindern die Sachen gebe oder sie über euch gehen, es ist Teil von dem, was wir hier einfach erleben. Ja, es ist natürlich ein großer Unterschied und sie haben schon eine besondere Stellung in dieser Schule gehabt, das muss man sich vorstellen. Sie waren die einzigen weißen Kinder und am Anfang war es schon manchmal, gerade wenn wir jetzt nicht in der Schulumgebung waren oder bei uns im kleinen Dorf, sondern am Markttag, am Markt einkaufen, das war immer ein großes Erlebnis. Da gab es dann Secondhand-Kleider und ein paar Süßigkeiten und halt das, was dann für meine Kinder auch besonders war, weil es für alle Kinder besonders war hier. Das nehmen Kinder ja dann ganz schnell an. Und wie wir dann halt durch den Markt gegangen sind und dann vor allem bei Chiara, meiner Tochter, dann Leute ihre Haare angegriffen haben, das war dann für sie grenzwertig schwierig. Also da habe ich dann auch geschaut, dass ich sie ein bisschen beschützen muss, weil Kinder in dem Alter einfach einen anderen Schutzraum brauchen, als wenn sie sich selbst wehren können. Also da muss man schon aufpassen, weil da kann natürlich auch Übergriffiges passieren oder die Kinder als solches empfinden.
Also es ist, ich finde das total interessant, was du erzählst. Es gibt auch Bilder dazu. Das ZDF hat euch mal besucht und diese Situation, die du gerade beschrieben hast, dass ihr eben morgens zur Schule gefahren seid und alle Kinder unterwegs auch mitgenommen habt. Da gibt es eine Szene, wo deine Tochter, glaube ich, auch sagt, ja, dass sie auch mal mit dir alleine morgens im Auto fahren wollte. Ja, und nicht war, eben nicht mit 15 Leuten oder mit 15 stimmt. Kindern.
Und meine Antwort war wirklich, also das können wir nicht. Wir können nicht an den anderen Kindern vorbeigefahren. Es gibt Dinge, die müsst ihr akzeptieren. Ja, das ist Teil von unserem Leben, dass wir eben auch hier für andere da sind.
Ja, also du hast mit deiner Mutter zusammen eben eine NGO gegründet, Afrika Amini Alama heißt die. Die Organisation umfasst eine Krankenstation, Bildung, Sozial-, Gesundheitsprojekte, Schulen, ein Waisenhaus und neuerdings auch Landwirtschaftsprojekte. Man muss sich das mal vorstellen, die Einrichtung betreut täglich über 2000 Kinder. In der Krankenstation werden, glaube ich, über 20.000 Patientinnen pro Jahr behandelt. In dem Waisenhaus leben 46 Kinder. Also das ist ja Wahnsinn. Also wie muss man sich das vorstellen? Es ist ja ein Riesenbetrieb eigentlich. Wie viele Leute arbeiten da auch?
Naja, arbeiten, mitarbeiten, sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren, weil die Mitarbeiter, die wir hier haben, sind alles Tansanier, mittlerweile 280, sind eigentlich das Fundament, die Basis. Ich würde mal sagen, der Stamm. Man muss sich das wie so ein Baum vorstellen. Unser Logo ist hier ein Baum, ein Feigenbaum, der hier in Momella steht. Und all die Mitarbeiter, die hier dieses Projekt tragen, ist ein wirklich fester Stamm. Das sind Menschen, die wir zum Teil ausgebildet haben, andere wiederum, die es schätzen, an diesem NGO-Projekt teilhaben zu können und ihrer Gemeinde was damit zurückzugeben. Das sind aber auch Menschen, die nicht nur in den Schulen und im Waisenhaus, in der Klinik arbeiten, sondern auch im Tourismus. Weil wir haben ja neben Afrika Amini Alama auch Afrika Amini Life. Das ist ein Tourismusunternehmen, wo alles, was wir verdienen, in die NGO einfließt. Also ist eigentlich ein Charitable-Tourismus-Projekt. Also ich zähle die Menschen, die im Tourismus mit uns mitarbeiten, genauso zu diesem Stamm, der Afrika Amini Alama ausmacht. Und dann gibt es all die Menschen, die mittlerweile hier Projekte aufgebaut haben. Wir haben einen Verein in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, mittlerweile auch in den USA. Das sind für mich die Wurzeln. Das ist dort, wo Ideen herkommen, ein Know-how-Transfer stattfindet, sich Kulturen begegnen, natürlich wir ganz viel finanzielle Unterstützung bekommen, ohne der das alles hier nicht möglich wäre. Also das sind die Wurzeln von diesem Baum und die Äste, die du erwähnt hast, sind für mich die verschiedensten Projekte und dann gibt es natürlich all die Krone, das ist das, was man nach außen sieht, aber was mir so wichtig ist, was Afrika Amini eigentlich darstellt, sind nicht nur die Projekte, die Häuser, es ist mehr ein Feld, das wir hier aufbauen, ein Feld des Vertrauens. Amini, von Afrika Amini Alama, heißt Vertrauen auf Kiswahili. Vertrauen, dass hier mit den Mitteln, die Menschen bekommen, das Bestmöglichste gemacht wird, dass sie das auch nehmen können. Das Vertrauen, dass wenn man nicht weiß, wie dieses Projekt jetzt weitergehen wird, es immer noch Menschen geben wird, die uns supporten und uns weiterhin unterstützen. Vertrauen, dass wenn schwierige Situationen sich Hürden zeigen, wir Lösungen finden. Also da gab es viele, viele Challenges, ja. Es gab wunderschöne Momente, aber es gab auch Momente, wo man gesagt hat, ist man eigentlich wirklich noch richtig am Platz? Und dieses Vertrauen auf diese eigene innere Stimme, das war immer etwas, was auch meine Mutter uns vorgelebt hat, was ich zutiefst in mein Leben integriert habe, dieses letztendlich auf sich selbst und auf seine eigene Stimme zu vertrauen und der zu folgen und Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen. Das alles repräsentiert diese Organisation für mich.
Also wer sich das einmal anschauen möchte, ich packe die Links zu beiden Webseiten auch, also eben zum einen zur NGO, auf der anderen Seite auch zum Tourismusarm, ne, wo du auch gerade gesagt hast, dass das ja auch am Ende in die NGO mit einfließt. Also wer da gerne mal Touren durch Tansania machen möchte, wer da gerne auch übernachten möchte in tollen Häusern und so weiter.
Wir haben da eine ganz spezielle Lodge, also wir haben die Original Maasai Lodge, das ist im tiefsten Maasai-Land, wo man wirklich wie ein Maasai, aber in sehr schönen, gehobenen Verhältnissen, auch mit Pool und mit all dem, was man an Annehmlichkeiten braucht, mit dieser Kultur leben kann und sie wirklich erfahren kann. Also das ist etwas, was mittlerweile sich einen Namen gemacht hat, wo Menschen, die normalerweise in Nationalparks die Big Five sehen wollen, dann auch sagen, sie wollen ein bisschen mehr vom Land erleben und in die Maasai-Kultur eintauchen oder am Arusha Nationalpark ein paar Tage leben und sich die Projekte anschauen, sehen, wieso Schulen funktionieren, einmal mit in einem Gespräch ein bisschen erzählen, wie das hier so stattgefunden hat. Da wir hier leben, treffen wir halt unsere Gäste auch und freuen uns immer über einen Austausch und können so eine Safari, so eine Reise auch sehr einfach organisieren, weil wir eben auch diese Tourismusorganisation haben.
Eine Frage noch, bevor wir noch generell zum Land, eben Tansania, zu den Menschen, zur Mentalität kommen. Auf wie viel muss man selbst verzichten, wenn man so ein Leben lebt?
Also meine Sichtweise, ich habe da eine ganz eigene, ist nicht auf das zu schauen, was ich nicht habe, sondern auf das zu schauen, was ich habe. Weil wenn man etwas loslässt oder etwas Neues macht, muss man immer auch auf etwas verzichten. Aber das ist für mich eigentlich nicht das, auf was ich normalerweise schaue. Aber wenn du diese Frage jetzt so stellst, mir geht der Schnee ab, mir geht das Skifahren ab, mir geht vielleicht auch so mal einen Schinken-Käse-Toast essen ab. Also mir gehen ganz simpel nicht wirklich wichtige Dinge ab, weil ich hier das finde, was für mich wichtig ist. Und das ist für jeden anders. Also ich habe sehr viel an sozialem Leben, in Österreich, an Bällen, an Festen, an vielen Reisen gehabt. Mir hat es nicht an sehr viel gefehlt. Also ich habe wirklich auch meine Jugend und meine ersten 30 Jahre meines Lebens sehr viel ausgenützt und auch an Kultur und sehr viel gehabt. Und ich glaube, wenn man das auch ausgelebt hat, dann ist es auch gut. Man muss nicht ein ganzes Leben lang das Gleiche immer weiterleben. Und was ich hier gefunden habe, ist diese tiefe Verbindung zur Natur. Es ist für mich immer schon in meinem Leben ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, mit der Natur in Verbundenheit leben zu können. Das ist mir hier überhaupt noch mehr bewusst geworden. Und einen ganz besonderen Zugang zu Menschen, der sehr direkt ist. Nicht durch Dinge wie Wohlstand und Prestige geprägt, sondern ein Zugang von Herz zu Herz, der hier manchmal stattfinden kann, auch nicht immer, der wunderschön ist, weil er über die Sprache hinweggeht. Man hat hier oft die Sprachbarriere, das heißt, man hat keine andere Wahl, Menschen zu erspüren und sich einzufühlen. Und das ist hier, gerade wenn man als Arzt arbeitet, eigentlich mein täglich Brot, oder wenn man mit Kindern hier zusammen ist, die einen mit so vollen Augen anstrahlen und so voller Lebensgeist sind. Man trifft so viele Menschen, die so viel Kraft ausstrahlen, obwohl sie so wenig haben. Das ist ganz was Berührendes. Und was ich auch wirklich hier gefunden habe, ist eine wunderschöne Aufgabe. Es ist einfach schön zu wissen, dass man mit relativ wenig einen ganz großen Hebel hat und sehr viel tun kann. Also das ist etwas, was ich sehr schätze. Was mir hier vielleicht abgeht, oder was, wenn du fragst, was hier vielleicht schwierig sein kann manchmal, dieses Gefühl, nicht zu wissen, was wird übermorgen sein, was wird in einem Jahr sein. Es gibt hier kein Visum auf Lebenszeit. Es gibt hier kein für immer. Es ist immer ein Schritt für Schritt schauen, ist man noch am richtigen Platz? Wird man hier auch akzeptiert? Wie ändert sich die politische Situation? Es sind sehr viele Unsicherheiten und man muss diese innere Flexibilität haben bzw. lieben, weil wenn man sie zwar hat, aber nicht liebt, dann wird man sie auch sehr schwierig haben. Also das ist etwas, dieses Gefühl, das ist jetzt für immer und ewig und das gehört mir, das kann man hier vergessen. Hier kann morgen auch schon wieder alles anders ausschauen. Man ist hier Gast und ich sehe mich auch als Gast, obwohl ich sehr tief mit den Menschen in Verbindung bin, aber man hat immer noch diese gewisse kulturelle Trennung. Mhm. Man ist immer anders angesehen. Man ist immer noch die weiße Ärztin, Heilerin. Es ist immer noch eine gewisse eine gewisse Distanz aufgrund dessen. Und das ist etwas, mit sich alleine sein können, ist ganz wichtig, weil man nicht immer kurz mal Freunde anruft und dann auf einen Kaffee geht oder schneller mal einen Austausch hat, der, wo man das Gefühl hat, man wird wirklich verstanden. Das ist schon etwas, man muss hier damit gut zu Rande kommen, auch für sich zu sein und allein leben zu können.
Weil du das auch gerade eben erwähnt hast, die Mentalität der Menschen, ne, zum einen eben, ihr habt die weiße Hautfarbe, auf der anderen Seite seid ihr, also du und deine Mutter, seid ihr zwei Frauen in einem Land, wo die Rollenverteilung ja noch ganz klar ist, ne, wo der Mann das Sagen hat. Wie war dieser Umgang zum einen am Anfang und zum anderen, wie ist das heute, also wie sehen euch die Einheimischen?
Also als Expat oder als Weiße wird man immer anders angesehen, als hier das normale Mann-Frau-Schema ist. Also das ist einmal ganz wichtig im Vornhinein. Es gibt hier tatsächlich diese ganz klare Ordnung, wo der Mann die Entscheidungen trifft. Das ist wirklich so. Und das ist auch etwas, weswegen wir hier sind, weil hier muss sich etwas ändern. Es gibt wahnsinnig starke, tolle Frauen. Wenn die Möglichkeiten haben, eine Ausbildung, dann bringen die das Land sowas von vorwärts. Also hier sehen wir als eine unserer ganz, ganz wichtigen Aufgaben im Projekt. Aber uns als Weiße, mir als hier lebende Frau, ich habe nie Probleme damit gehabt, mich durchzusetzen, nicht respektiert zu werden. Und da hat wahrscheinlich auch mein Beruf als Ärztin mir sehr geholfen, weil man hier als Arzt schon noch einmal wieder eine andere Stellung hat. Also diese Kombination hat sehr viel Respekt von den Leuten mir gegenüber, habe ich bekommen. Und auch natürlich mit der Art und Weise, wie man mit den Menschen umgeht. Also ich habe hier immer versucht, auch in der Organisation, in der Führung der Organisation, die Menschen aufzuwerten, sehr viel auf Teamarbeit geschaut, auch sehr viel die Projektleiter mit einbezogen. Hier kann jeder kommen und Vorschläge machen, auch Fehler machen. Wir sind eine große Familie und durch dieses Familiengefühl, das wir in der Organisation aufgebaut haben, gibt es diese Rangordnungen gar nicht mehr so stark, auch zwischen unseren Angestellten nicht. Und das ist etwas, was wir hier, was ich auch vorher als Feld erwähnt habe. Es ist ein ganz spezielles Feld, das wir hier aufbauen, wo eben neue Aspekte in diese sehr starre Kultur eingebracht werden können. Zusammen mit der Ausbildung wird sich hier etwas verändern. Also da bin ich tief davon überzeugt. Nicht in 5 Jahren, nicht in 10 Jahren, aber in dieser Generation, die jetzt heranwächst, die Kinder, die jetzt Paten in unseren Schulen haben und damit die Möglichkeit einer Schulausbildung, die werden in Zukunft die Probleme dieses Landes lösen können, weil sie sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnen, weil sie nicht geschlagen werden, weil sie genug Essen bekommen und nicht immer im Mangel leben. Das sind ganz wichtige Grundbedürfnisse, die hier Kinder in Afrika Mini Alama bekommen.
Du hast das Thema Sicherheit vorhin noch einige Male erwähnt. Also Sicherheit zum einen eben mit Aufenthaltsbewilligung, aber auch eben, ne, kann man das alles so behalten oder kommt die Regierung eines Tages und nimmt einem das möglicherweise weg. Aber Sicherheit auch im Sinne von Kriminalität solches. Also fühlt ihr euch da sicher oder was ist da schon passiert, wo du irgendwie dachtest, oh, das ist schwierig, ne, dann auch da zu bleiben in solchen Fällen?
Also ich fühle mich hier absolut sicher, sonst wäre ich hier nicht geblieben. Also das ist, glaube ich, wenn man Kinder hat, ist das immer ein Thema Nummer eins. Tansania ist an sich ein Land, in dem es Sicherheit gibt. Und vor allem hier in einem Dorf, wo man so viele Projekte hat, beschützt einen das Dorf. Also auf die Polizei würde ich mich nicht verlassen, ja, ganz ehrlich. Wir leben hier in einem doch sehr offenen Haus. Wir haben keine Zäune und wenn die Sicherheit, die wir haben, sind Menschen, die wir anstellen, um in der Nacht auch aufzupassen, aber auch auf Tiere. Ja, es gibt auch Büffel, die kommen können. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche kriminellen Handlungen. Das ist einfach, wenn man in der Natur lebt, muss man auch wissen, dass es hier Gefahren gibt. Ich meine, es gibt Schlangen in den Büschen, aber die tun einem nichts. Ja, die verstecken sich auch. Man darf halt nur nicht drauftreten. Ja, es gibt auch Krankheiten, ja, aber jetzt in unserer Gegend, wo wir leben, zum Beispiel kaum Malaria. Wir sind sehr hoch oben auf einer Hochebene, da gibt es die Anopheles-Fliege nicht. Es ist ein Gebiet, wo ich sowohl gesundheitlich als von der körperlichen Sicherheit mich nicht bedroht fühle. Und wenn man mit der Natur lebt, dann ist das auch so ein tiefes Prinzip, dass die Maasai haben, dass die Natur einen auch beschützt und nicht gegen einen ist.
Wenn man im Alltag, also beruflich und natürlich auch privat, weil du wirst ja wahrscheinlich auch nur ein kleines Gehalt bekommen, also man auf Spenden angewiesen ist, wie verhält sich das dann so mit den generellen Kosten, die man da hat zum Leben? Also eben, wenn man da dann sich ein Haus baut, wenn man Lebensmittel einkauft und so weiter. Also wie kommt ihr da über die Runden? Wie teuer ist das Leben da?
Also ich selbst, um auf diese Frage einzugehen, verdiene hier nichts. Meine Mutter und ich, wir arbeiten ehrenamtlich. Das kann ich mir leisten aufgrund meiner Basis und meiner Vergangenheit.
Du lebst nur von Erspartem.
Ja, ich habe die Möglichkeit, ich habe Wohnungen, die ich in Österreich, die ich halt jetzt nicht brauche und vermiete und ich kann damit leben. Und das ist ein Luxus, den ich mir leisten kann und die Entscheidung, jetzt mein Vermögen nicht weiter aufzubauen, sondern es zu verwenden, um hier zu leben. Und das ist auch eines der Prinzipien, wenn Volontäre kommen, Menschen hier vom Ausland mitmachen, dass sie das alles ehrenamtlich tun, weil wir die Gelder, die wir von Spenden bekommen, wirklich für die Menschen hier verwenden können. Das nur als Absatz. Zu den Lebenserhaltungskosten, da gibt's große, große Unterschiede. Man kann so leben wie in Europa, wenn man sich das leisten möchte. Und dann gibt's auch Joghurt und Käse und Schinken. Und wenn man aber so wie Einheimische hier lebt, mit einem gewissen Lebensstandard, aber gut lebbar, dann kann man hier natürlich mit viel weniger Geld mit den Lebenserhaltungskosten auskommen oder sich hier ein Haus bauen. Das kostet natürlich nicht so viel. Nur, was man wissen muss, dass jegliches Eigentum hier kein Eigentum ist. Man darf hier kein Land kaufen als Ausländer. Das Land muss mehrheitlich immer einem Tansanier gehören und das Haus, das man baut, gehört demjenigen, dem das Land gehört. Und eine Aufenthaltsgenehmigung ist sehr schwierig zu bekommen. Also das ist etwas, was immer wieder, wir haben immer wieder Anfragen von Menschen, die gerne hier bei uns auch leben würden. Und das Problem ist, dass man eine Aufenthaltsgenehmigung braucht, um hier auch länger bleiben zu können. Man kann 3 Monate als Tourist kommen, als Volontär kommen, das ist immer möglich, das dann auch verlängern noch einmal um 3 Monate. Aber alles, was über ein halbes Jahr ist, ist in Tansania nicht sehr einfach. Es war unter Magufuli, unter dem früheren Präsidenten, überhaupt unmöglich. Da wurden viele auch Europäer nach Hause geschickt oder geschickt worden, weil sie keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekommen haben. Mittlerweile ist ihre Regierung wieder anders. Jetzt ist es wieder leichter, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, aber man braucht eine Organisation, die einem hier ein Permit verschafft, wo man einen Arbeitsplatz hat.
Aber selbst jetzt auch für euch, die schon so lange da seid, ist es schwierig, also eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen, sodass man weiß, man ist erstmal safe.
Man ist hier nie auf Dauer und es gibt keine Sicherheit. Das okay. Ist das, was man mit dem muss man leben können. Wir bekommen alle 2 Jahre ein Permit, dass wir wieder 2 Jahre bleiben dürfen.
Aber das heißt, Sie könnten das dann auch verweigern und dann müsstest du in ein paar Wochen das Land verlassen.
Das ist nicht in ein paar Wochen, aber man muss damit rechnen, dass man auch wieder in Europa lebt. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Also es ist nicht so, dass ich hier bin, weil ich aus Europa geflüchtet bin. Es war eine Entscheidung. Und solange ich hier gebraucht werde und hier was tun kann, bin ich gerne da, aber ich komme auch wieder gerne zurück, wenn das notwendig ist. Also ich würde es mir jetzt nicht wünschen, weil so viele Projekte hier auch noch weiterleben wollen und noch nicht so weit sind, dass sie ganz alleine weiter können. Das wird einmal kommen, bin ich fest davon überzeugt. Also ich würde mir wünschen, wenn man versteht, dass wir auch hier noch etwas beitragen können. Aber hier ist auch immer der Respekt vor der anderen Kultur zu sagen, solange wir hier als Gast und mit unseren Inputs erwünscht sind. Und im Moment schaut es nicht so aus, wie wenn wir das nicht wären. Aber gerade wenn man in der Ferne lebt, muss man mit so etwas natürlich immer rechnen. Ich meine, es waren die Covid-Zeiten auch wieder ganz anders. Hätte auch niemand gedacht, dass es plötzlich keinen Flieger mehr nach Hause gibt. Und es war meine Entscheidung, hier zu bleiben, genau in dieser Zeit, weil genau da wir auch gebraucht worden sind. Aber mit dem Risiko muss man natürlich leben.
Gibt es denn Tipps, die du Menschen mitgeben kannst? Also eben, ich sehe immer mal wieder einige, die auch in Anstellungen in Tansania arbeiten, also wie eben so der ehemalige Radiokollege, der das gemacht hat. Gibt es da Tipps, was du Leuten mitgeben kannst, die auch von Tansania fasziniert sind und sich vorstellen könnten, da zu leben?
Gar nicht so leicht, weil natürlich jeder mit einer anderen Erwartung hereinkommt. Vielleicht ein Tipp ist, keine Erwartung zu haben. Es kommt immer anders, als man es glaubt. Und oft kommt es sogar auch besser. Also dieses, ich gehe nach Tansania und ich möchte das und das dort erleben. Also höchstwahrscheinlich wird das so nicht stattfinden. Aber offen zu sein für alles andere, was auf einen zukommt und was man sich dort abholen möchte. Ganz oft hat man diesen Impuls, irgendwo hinauszuwandern, wohin zu gehen, spürt das und das ist dann auch ganz richtig. Das ist der richtige nächste Schritt. Es heißt aber dann vielleicht nicht, dass man ein Leben lang dort bleiben muss, sondern vielleicht holt man sich eine Information, eine Qualität ab, die Afrika hat. Ich meine, hier gibt es ganz viel zu erfahren, aber vielleicht ist das auch innerhalb eines Jahres zu erleben und muss gar nicht so lange sein. Also diese Flexibilität zu behalten und auch nicht mit zu viel Erwartungen zu kommen, das hilft sicherlich hier. Eine andere Sache ist auch eine gewisse kritisches Beleuchten von einem Willkommensein. Es sind hier die Menschen sehr, sehr aufgeschlossen und sehr offen. Und es ist wunderschön zu sehen, wie herzlich man auch aufgenommen wird. Nicht zu vergessen, dass es manchmal auch einen Hintergedanken geben könnte, dass man vielleicht Erwartungen bei den anderen hervorruft, dass man sie vielleicht unterstützt und sein eigenes Geld nicht sein eigenes Geld bleiben kann, sondern geteilt werden sollte. Das ist eine tiefe Kultur hier. Hier gibt es kein Eigentum, das einem gehört. Das gehört immer einem Clan, einer Gemeinde. Und wenn man hier so wirklich hineinkommt, dann ist man ganz bald für viele, viele Menschen verantwortlich. Das muss man sich klar sein. Also das, was man gespart hat und hierher nimmt, bleibt nicht immer bei einem selbst, sondern aufgrund von auch von dem, was man selbst erlebt, möchte man das dann auch gerne teilen und vielleicht dem einen oder anderen helfen. Das kann schon passieren.
Wenn wir zum Ende hin in die Zukunft blicken, was sind eure Pläne? Die Kinder sind jetzt natürlich auch älter. Ich glaube, die wollen auch nach Europa zum Studieren. Hast du dir irgendwie so einen Plan gemacht, wie lange du noch bleiben möchtest? Oder ist das erstmal völlig offen?
Ich habe ja, bevor ich Medizin, habe ich Wirtschaft studiert und war sehr viel in der strategischen Planung und ich liebe es zu planen. Und ich habe mir das hier aber wirklich abgewöhnt, und weil es immer anders gekommen ist. Und es wird, ich für mich würde gerne hier bleiben, weil ich merke, dass es auch fürs Projekt wichtig ist, weil ich gerne hier bin, weil ich wahnsinnig viele Ideen habe für die Zukunft, welchen Weg wir gehen können, der natürlich abhängig davon ist, welche Unterstützung wir bekommen. Es gibt für mich in der Phase jetzt keinen Plan, zurück zu wollen. Aber das kann immer sein, wie ich gesagt habe. Aber wenn ich bleiben könnte und hier noch weiter diese Arbeit vollrichten, dann würde mich das sehr freuen. Jeder Patient, den ich hier behandeln kann, ist für mich immer ein Abenteuer und eine große Freude. Und ich würde das gerne noch länger weitermachen. Und meine Kinder müssen sowieso ihre eigenen Wege gehen, wenn sie jetzt studieren. Also die brauchen mich jetzt in Europa sicher nicht.
Ja, also vielen herzlichen Dank für dieses sehr spannende, inspirierende Gespräch, liebe Cornelia. Ich finde das wirklich bewundernswert, was deine Mutter und du, ihr euch da aufgebaut habt und wie ihr den Menschen helft und sie unterstützt. Wer dasselbe tun möchte, wie gesagt, die Links zu der NGO, aber auch zu der Möglichkeit, da Urlaub zu machen in Tansania, eben das Land zu entdecken, die gibt es in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes hier in der Podcast-App. Ich hätte noch ewig lange weitersprechen können. Wir sind leider schon am Ende. Ich wünsche dir, deinem ganzen Team, deiner Familie dort vor Ort alles Gute und freue mich aber, wenn wir vielleicht mal wieder ein Update machen und du Neues zu berichten hast.
Ich freue mich und vielleicht ein Karibusana. Herzlich willkommen hier in Momella.
Ja, das war das Gespräch mit Cornelia Wallner-Frisee, die 2010 von Österreich nach Tansania ausgewandert ist. Wenn du dir einmal anschauen willst, wie es da aussieht, wo Cornelia lebt mit ihrer Familie, dann komm auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt's wie immer die Bilder zu den Folgen, die du hier hörst. Und wenn du jetzt noch mehr Folgen zu Afrika hören willst, dann schau unbedingt ins Archiv von Einfach Aussteigen. Da gibt's unter anderem auch eine spannende Episode zu Kenia. Das war's für den Moment. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche oder eventuell jetzt in einer der anderen Folgen. Bis dahin, alles Gute, ciao.